zu meinem Vortrag. Clickchecking und Your Ivy-Dressing heißt er und ich heiße Markus Liebitz. Und bevor es losgeht, ein paar Details zu meiner Person. Wenn es denn jetzt geht, ja. Und zwar, ich arbeite am Haus Goethe-Institut für IT-Sicherheit. Das ist an der Ruhr-Universität in Bochum. Und da genau genommen am Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit. Und was ich mache, ist, dass ich mich im Bereich Cross-Site-Scripting bewege. Ich gucke mir an, was für Clickchecking-Angriffe gibt es, was für UI-Dressing-Angriffe gibt es. Also genau das, worüber ich heute vortrage. Und da ist mehr oder weniger das Wissen von 2,5 Jahren drin. Passend dazu habe ich ein Buch geschrieben, deswegen bin ich heute auch hier. Nein. Also hier ist es. Könnt ihr gerne kaufen. Guter Werbung. Also, genau. Was mache ich ansonsten? Ich organisiere mit Mario Heiderich zusammen, kennt vielleicht den einen oder anderen, das Hacker-Praktikum an der Universität in Bochum. Dort sind auch Leute wie Paul Stone oder Kotovic, die zu uns kommen, also diejenigen, die ich auch hier vorstelle. Ansonsten habe ich eine Zeit lang bei der Pixelbox GmbH gearbeitet, die in Dortmund ist, war sehr lange im Bereich Internet Service Providing und IT-Security tätig und bewege mich jetzt im Bereich Security, Trainings und Penetration Tests hinsichtlich von Webanwendungen, gerade im Bereich Clickchecking. Und ich gebe es auf Twitter. So. Inhalt. Was machen wir heute? Also, Clickchecking und UI-Dressing, wie ich es gesagt habe. Wir werden sehen, okay, es gibt UI-Dressing, es gibt Clickchecking. Ist es vielleicht das gleiche oder nicht? Gibt es Angriffe? Wenn ja, welche? Wie kann man sich eigentlich dagegen schützen? Und gibt es Angriffe auf Gegenmaßnahmen, also Angriffe auf Schutzmechanismen? Und wir werden sehen, ja, die gibt es. Es gibt sogar Gegenmaßnahmen gegen Angriffe auf Gegenmaßnahmen. Alles sehr interessant. Also ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifer und Verteidiger. Und am Ende sehen wir noch ein paar Statistiken und eine Zusammenfassung mit einem Ausblick, was uns eigentlich in der Zukunft so erwarten könnte. So als Einleitung finde ich immer super, wenn wir Google als Paradebeispiel für ein Unternehmen nutzen, mit dem man im Internet Geld verdienen kann. Und Google hat gezeigt, dass man tatsächlich zum Beispiel im Jahr 2010 8,5 Milliarden Gewinn, nicht Umsatz, erwirtschaftet. Im Jahr 2009 waren das 6,5 Milliarden. Das ist natürlich für das ein oder andere Unternehmen interessant und deswegen sagen die, hey, wir werden auch im Internet aktiv. Deswegen sehen wir so Startups wie, gestern war es ja sogar in den Medien, Facebook. Wir haben Unternehmen wie Twitter, die ja Millionen und Abermillionen wert sind und andere Social Networks. Daneben natürlich auch so Tochtergesellschaften wie PayPal. Und all diejenigen, die ich jetzt genannt habe, das sind alles Opfer von UI-Dressing respektive Clickchecking-Angriffen in der Vergangenheit und auch jetzt. Und bevor ich eigentlich erkläre, was ist Clickchecking überhaupt, eine Sache voraus. Und zwar, Clickchecking ist eigentlich erstmal ein Angriff. Der kann alleine benutzt werden, aber auch in Kombination mit anderen Angriffen. Die führen dann zum Beispiel dazu, dass Schutzmechanismen gegen bisherige Angriffe, zum Beispiel Tokens in Form von einzigartigen Zeichenketten, die normalerweise gegen C-Search oder Cross-Site- und Quest-Forgery schützen, komplett wirkungslos werden. Ja? Das heißt, durch den Einsatz von Clickchecking oder UI-Dressing wird uns eine völlig neue Ebene an Angriffsmöglichkeiten gegeben. Und die Frage ist, hey Markus, wieso redest du eigentlich über Clickchecking? Das ist doch bekannt, das habe ich schon auf Heise oder auf Golem gelesen. Nee, Clickchecking, das will ich nicht. Und ich behaupte, das Clickchecking vom Jahr 2008 ist nicht das Clickchecking vom Jahr 2012. Ja, ist ja klar, 2008 ist nicht 2012. Und wir werden sehen, wieso. Bevor es eigentlich um Clickchecking geht, ein Wort zu UI-Dressing. Ich habe eine Definition mehr oder weniger entwickelt, die mir wirklich einige Monate gekostet hat, und die hat zu folgendem Satz geführt. Und zwar, UI-Dressing ist eine Technik, das kann man hier schon lesen, welche die Veränderung des Verhaltens sowie optional auch des Aussehens einer Webseite beschreibt. Das heißt, wir ändern irgendwie das User-Interface im Verhalten oder im Aussehen. Meistens im Verhalten. Und zu UI-Dressing, also zu dieser Angriffsmenge, gibt es Teilmengen wie Clickchecking. Was verwirrt, ich habe gerade gesagt, Clickchecking ist eigentlich ein einzelner Angriff. Aber irgendwie dann doch nicht. Im nächsten Slide wird es klar. Und dann gibt es wirklich einzelne Angriffe wie Stroke-Checking, Text-Injections über Drag-and-Drop-Operationen, also klicken, ziehen und loslassen. Content Extraction, das heißt Inhalte extrahieren und so Sachen wie Pop-Up-Blocker umgehen. Das nennen wir in der Security-Szene dann Event Recycling, also wenn wir irgendwelche Ereignisse wieder aufbereiten. Und dann gibt es sowas wie SVG-Maskings. Wir werden sehen, Scalable Vector Graphics sind eigentlich ganz böse Und die kann man beispielsweise nutzen, um Sachen aus dem Kontext zu ziehen. Zu jeden Sachen, zu allen Definitionen, die ich hier in Fett markiert habe, gibt es einige Beispiele. Und wer möchte, kann am Ende was zum Pop-Up-Blocker beitragen und fragen, worum geht es da, damit das vielleicht noch aufgeklärt, sofern Zeit ist. Also, Clickchanging. Clickchanging ist etwas, das schon seit dem Jahr 2002 intuitiv bekannt ist. Und zwar Jesse Rowderman, das ist ein Security-Experte aus den USA, gesagt, genau genommen im Mozilla Bugtracker: Hey guys, es ist möglich, iFrames, also kleine Fenster, die eine Webseite laden können, oder Rahmen, besser gesagt, die kann man transparent machen. Und genau genommen kann man den Hintergrund des iFrames transparent machen. Das würde bedeuten, dass man eine Seite wie Amazon in seine eigene Seite einbetten kann. Und das so aussieht, als ob Amazon auf meiner Seite liegt. Und das könnte ja eigentlich gefährlich sein. Denn transparente Elemente führen ja dazu, dass etwas aus dem Kontext gezogen wird. Da ging die Überlegung weiter und man hat gesagt, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich das komplette iFrame transparent mache und ein Benutzer darauf klickt? Dann klickt er ja auf etwas, was man gar nicht sieht. Und das kann ja eigentlich nicht gut sein. Nun, einer von den Security Guys von Mozilla hat da entgegnet, nee, das ist ein Feature, das ist kein Bug, das ist alles so gewollt. Ja? 6 Jahre später wusste man dann, das ist eigentlich ganz schön gefährlich. Und zwar haben da Robert Hansen und Jeremiah Grossman, also die beiden Security Gurus in den USA, im Bereich Web Application Security, herausgefunden, dass man diese iFrames durch die Transparentmachung so nutzen kann, dass eine Manipulation des Adobe Flash Players möglich war. Das führte dann dazu, dass ein Angreifer kontrollieren konnte, was mit dem Mikrofon und der Kamera des Opfers passiert. Ja? Und ich sage nur eins, dass wir im Laptop eine LED haben, die da leuchtet. Das ist ein Feature, das kann deaktiviert werden, je nach Modell. Ja? Dementsprechend hatte ein Angreifer also die Gewalt, uns zu beobachten. Und das mit ganz wenigen Mausklicks. Wie wir daran kommen, werden wir im Laufe des Vortrags sehen. Und aus diesem Flash-Player-Angriff, der heutzutage nicht mehr Clickjacking, wie damals, sondern Classic Clickjacking genannt wird, hat sich eine, ja, ich sag mal, Abart oder ganz viele Unterarten gebildet. Und neben Classic Clickjacking gibt es sowas wie Double Clickjacking, also doppeltes Clickjacking mit 2 Klicks. Wir können Like-Jackings und Share-Jackings machen. Das bedeutet, wir führen irgendwelche Aktionen auf Facebook aus. Da gehe ich nicht drauf ein, Facebook wollen wir keinen Raum geben. Und dann Cursor-Jacking, super easy. Ja, danke. Und File-Jacking und Cookie-Jacking. Da zeige ich Demos zu. Ich verspreche im Bereich von File-Jacking, ihr werdet euch alle wundern. Dann Event-Jacking und Class-Jacking. Sehr schöne Sachen, da wird man sehen, dass man über den Browser selber klicken kann. Also man muss wirklich nur einen Klick ausführen und das führt dazu, dass der Browser selber weiterklickt. Es gibt Tab-Checking und Tab-Nabbing. Absolut awesome. Ich werde demnächst in Russland zeigen, dass man im Android-Betriebssystem mit einer Touch-Geste einen beliebigen Form-Call ausführen kann, was ähnlich ist wie Tab-Checking. Und es gibt Kombinationen mit Cross-Site Request Forgery, Cross-Site Scripting und Cascading Style-Sheets. Es wird der ein oder andere sich denken, CSS, also XSS ist ja ein Angriff und CSERF eigentlich auch. Was macht denn CSS da? Und ich sage, über CSS können wir JavaScript ausführen. Und das kann ja nicht gut sein, denn JavaScript-Ausführung auf einer Webseite bedeutet auch, ich kontrolliere sie als Angreifer. Seit wenigen Monaten wissen wir auch, dass über CSS Angriffe ausgeführt werden können. Das nennt sich dann Scriptless Attacks. Ja, auch ein ganz heißes Thema, in dem wir gerade forschen. Also CSS ist eigentlich schon ähnlich wie JavaScript ganz, ganz, ganz böse. Das sind die Angriffe, ich gehe aus zeitlichen Gründen nicht drauf ein, das werden wir sowieso sehen. Also, Classic Clickjacking, wie kann man das verstehen? Wie so oft in der Welt mit einem praktischen Beispiel. In unserem Fall sagen wir, nehmen wir mal an, wir sind bei Google, weil wir Gmail benutzen oder den Kalender. Und wenn wir eingeloggt sind, dann sieht man hier oben rechts, okay, hier ist der Benutzername und Signout. Und was wir möchten ist, also das macht man ganz nachweis, einfach mal zu zeigen, wie kann ich ein Opfer dazu verführen, auf sein Out zu klicken, ohne dass ein Opfer es weiß. Also die Voraussetzung ist, es muss eingeloggt sein. Ja? Wie geht das? Man kann es prinzipiell mit einer Datei machen. Man kann es auch eigentlich mit einem Cross-Site-Scripting-Vektor machen. Die meisten Anwender nehmen allerdings, meiner Erfahrung nach, 3 Dateien. Deswegen zeige ich das auch der Anschaulichkeit halber mit 3 Dateien. Also inner.html habe ich die erste genannt, könnte auch fuba.html heißen. Und hier ist nichts anderes drin als ein Iframe. Also ein kleines Fenster, wie gesagt, das eine Webseite laden kann. Wir sehen, okay, hier gibt es ein Source-Attribut, das die Google.com-Webseite lädt. Kein Magic dahinter. Dann haben wir noch einige andere Attribute wie Width und Height. Da sagen wir, bitte mach das Iframe, oder den Iframe, wenn man es praktikalisch nimmt, 2000 mal 2000 Pixel breit und hoch. Und dann gibt es noch aus kosmetischen Gründen so Sachen wie Scrolling und Framework. Das Ergebnis ist dieses hier. Also ein Fenster mehr oder weniger oder ein Rahmen, das eine Webseite lädt. Die 2000 Pixel rühren eigentlich daher, dass wir hier so eine Autofokus-Funktionalität haben. Das heißt, ist dann ein Effekt zu klein, wird automatisch zu diesem Formularfeld gescrollt, weil daher der Cursor automatisch platziert wird. Daher möglichst groß machen, da hat man auch keine Probleme. Könnte auch 5000 oder 5000 Pixel sein, wie man möchte. So, die zweite Datei nenne ich clickjacking.html. Die besteht eigentlich auch nur aus einem iframe und dazu noch aus einem Style-Tag. Nun, was ist in dem iframe drin? Wir sagen wieder, bitte lade mir die Seite inner.html. Also die Seite, die gerade in einem iframe Google geladen hat. Dann sagen wir, als Identifier legen wir den Wert inner fest. Dann gibt es wieder aus kosmetischen Gründen Width, Height, Scrolling und Framework. Nicht spezielles. Wir sehen hier durch die Raute inner, dass wir auf diese ID referenzieren und sagen, bitte weise folgende Eigenschaften zu. Position, Left und Top. Das heißt, wir positionieren etwas. Was machen wir? Wir sagen, schiebe das iframe oder den iframe um 1955 Pixel nach links und um 14 Pixel nach oben, sodass das anklickbare Element, also Sign Out, links oben ist. Dann hat man schon kein Problem. Okay? Also das ist das gewesen und das schieben wir mal links oben, sodass dieser Sign Out hier ist. So, und was wir jetzt wollen, ist folgendes. Ich springe ganz kurz rum, und zwar dieses Bildchen hier. Wir sagen nämlich, wir haben eine Headline. Und diese Headline ist nichts anderes als, bis auf das HTTP, eine URL, die auf, in dem Fall, die Adresse des, vom Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit zeigt. Also irgendwas trusted. Und ein Opfer soll denken, okay, wenn ich auf Go klicke, dann klicke ich eigentlich oder werde ich weitergeleitet zu dieser Lehrstuhl-Homepage. Man sieht allerdings, ich habe jetzt hier den Mauscursor drüber gelegt, dass die Statusleiste schon suggeriert, wir klicken eigentlich auf etwas von Google. Genau genommen auf den Logout-Link. Wie geht das? Nun, erstmal die Headline. Klar, www.nwsruck.de, nichts Spezielles, einfach ein H1-Tag. Dann ein Formular mit einem Input-Feld oder einem Eingabefeld. Und dann haben wir sowas wie Submit und den Go als Wert. Also nichts Spezielles. Das, was man hier sieht. Jetzt kommt das eigentliche Clickjacking. Und zwar, wir haben hier ein iframe, wieder eine ID, die heißt clickjacking, und wieder ein Source-Attribut mit dem Wert clickjacking.html. Das heißt, wir laden in einem iframe eine Seite, die ein iframe hat, die wiederum eine Seite hat, die ein iframe hat. Nested iframes, okay? Wir spielen also mit diesen Frames. Und wir sagen wieder aus kosmetischen Gründen Width und Height. Ja? Nun, wenn man das jetzt weiß, okay, wir positionieren wieder irgendwas und in dem Fall positionieren wir den Logout-Link, also dieses Teil hier, das Sign-Out-Link, so, dass es über Go liegt. Da. Da stellt man sich folgende Frage, okay, wenn das Sign-Out-Link über den Go-Button liegt, ja, dann ist es doch eigentlich so, dass ich den Sign-Out-Link sehe und nicht den Go-Button. Und das, was Clickjacking ausmacht, ist eigentlich nichts anderes als die Positionierung mit der Eigenschaft Opacity. Die Opacity sagt nämlich, mache das Element transparent oder unsichtbar, besser gesagt. Und 0.0 sagt eine volle Transparenz. 0.5, 50% Sichtbarkeit, 1.0, 100. Klar? Also 0.0, invisible. Das ist das Ergebnis. Also der Sign-Out-Link liegt über den Go-Button. Und wir sehen es als Opfer nicht. Wir können es aber in der Statusleiste erahnen. Es gibt aber Möglichkeiten, das auszublenden in der Statusleiste, da weiß ein Opfer auch nicht Bescheid. So, habe ich gerade erklärt, das sparen wir uns, das ist dann vielleicht für die Leute, die die Folien lesen. Class-Checking. Wir wissen, es gibt Click-Checking, also Click-Entführung, Click- und Hijack. Ja? Und jetzt ist die Frage, können wir auch was anderes hijacken, also was anderes entführen? Und ja, das können wir. Ich habe eben angedeutet, mit Class-Checking kann man den Browser selbstständig klicken lassen. Wie geht das? Man nehme eine JavaScript-Library, zum Beispiel jQuery, kann auch Prototype sein. Und dann sagen wir einfach, führe damit einige Optionen aus. Oder wir sollen dir einfach das Leben erleichtern, damit es ja auch behandeln machen kann. Und das geht folgendermaßen. Nehmen wir an, wir haben von der Zeile 1 bis 4 ein HTML-Code. Der ist digital signiert. Macht kein Mensch, aber rein theoretisch. Und wir sagen, ich möchte diesen HTML-Code, ohne ihn direkt zu verändern, irgendwie manipulieren. Und wir sehen, okay, hier wird jQuery eingebunden, etwa über Cross-Site-Scripting, oder es ist von vornherein schon drin. Ja, also Zeile 6 und Zeile 7. Was wir jetzt machen, ist das hier. Das wird injected über XSS zum Beispiel. Ja, also über eine Schwachstelle auf einer Webseite. Und wir sagen, wenn es ein Spawn-Tag gibt, den gibt es hier, mit einem Class-Attribut, das den Wert foo hat, dann klicke darauf und gib in unserem Beispiel ein Alert-Fenster mit dem Wert foo aus. Dann suche nach einem A-Tag, das ein Class-Attribut hat, mit dem Wert bar und klicke darauf. Wenn dieser Klick kommt, wird er hiermit abgefangen und es wird ein Alert bar ausgegeben und wir werden zum example.org weitergeleitet. Kompliziert. Deswegen Demo. Schauen wir uns das an. Class-Checking. So. Also, wie gesagt, ich klicke auf so einen Text. Wir erwarten ein Alert foo. Da ist es. Und jetzt haben wir ja gesagt, ich gehe nochmal raus. Klicke dann auf den A-Tag mit einem Class-Attribut und dem Wert bar. Und da müsste ein Alert bar kommen. Wenn wir also auf diesen Link klicken, schauen wir uns das an. Ich bestätige das foo und wir haben ein bar. Okay, wir können also mit jQuery klicken. So, und wir sehen tatsächlich, ich werde zu example.org bzw. diese Authority hier weitergeleitet. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich auf diesen Link klicke? Da müssten wir eigentlich auch ein Neufenster kriegen. Gucken wir uns das an. Ja, bar. Komme ich jetzt zu example.org? Nein, zu nds.rot.de aufgrund der höheren Priorität des Links. Auch interessant zu wissen. Also, was man sagen kann, mir ist es als Angreifer möglich, mit nur einem Klick beliebige weitere Klicks auszuführen. Das ist doch schon mal ganz cool. Dann Homepage-Click-Jacking. Wer schon immer dachte, Opera ist der Browser, der ist super awesome, der wird jetzt leider enttäuscht werden. Denn Opera hat sich Folgendes gedacht. Ich kann ja sogenannte Attributselektoren verwenden. Das ist einfach CSS-Code, der sagt, wenn ich ein A-Tag habe, so wie hier, also ein Link, und dieser Link ein href-Attribut hat, zu beispielsweise example.org, dann printe den bitte in bold, also markiere ihn in fett. Das ist ein Feature. Alle Links, die zu example.org zeigen, werden fett markiert. Nichts Cooles, aber nichts Tolles daran. Der Punkt ist jetzt folgender. Opera hat sich gedacht, das könnten wir doch auch für XML verwenden. Denn im Standard steht ja drin, oder beziehungsweise von der W3C vorgeschlagen, XML-Dokumente kann man lesen, sollte man aber theoretisch als Mensch nicht. Computer ja, Mensch nein. Opera hat sich gedacht, ja, ist ja kein Problem, dann fügen wir einfach mal Bilder und Links in XML-Dokumente rein. Ja? Wir müssen uns da nicht dran halten. Das Ergebnis ist folgendes. Und zwar können wir über CSS-Code, also über Attributselektoren, JavaScript-Code ausführen. Über CSS. Ein bisschen strange. Wie geht das? Wir nehmen jetzt an, wir haben ein Paragraph. Und da ist der ganze Inhalt, also Inhalt des Spans im Prinzip alles, gewrappt, also umklammert. Und wir sagen, wenn es ein P-Tag gibt, mit dem Wert foo und dem mit dem Wert bar und dem Attribut foo, dann schaue nach diesem geschweiften Klammer. Opera macht das und sieht, oh, hier steht meines O, meines Link, meines Source, das ist current, also irgendwas im aktuellen Dokument tut sich, und dann meines O, meines Link, JavaScript Alert 1. Das heißt, wir nutzen diese Link-Funktionalität von Opera, um in CSS JavaScript auszuführen. Führt hier dazu, dass, falls der ganze Inhalt in diesem Paragraph umklammert oder umhüllt ist, dass wir irgendwo auf der Seite klicken und wir durch diesen Klick halt den JavaScript ausführen. Ganz nett eigentlich. Das heißt, derjenige, der beispielsweise über seine Webseite ein tolles Feature hat, indem er seine Farbe über den CSS-Code in der Adressleiste definiert, sollte das eventuell überdenken oder vernünftig filtern. Stroke-Checking ist etwas, das hat eigentlich gar nichts mit Text zu tun. Und zwar hat Michał Zalewski, das ist ein Security Researcher aus Polen, der arbeitet jetzt bei Google, hat übrigens auch ein super Buch geschrieben, im Jahr 2010 Folgendes herausgefunden. Ich kann ja auch Tastatureingaben anstelle von Mausklicks entführen. Nehmen wir mal einfach an, ich habe einen Catcher. Und das Catcher soll zur menschlichen Identifikation dienen, so ist es ja auch gedacht. Und da steht jetzt Opportunity drin. Deswegen tippt das Opfer jetzt ein, O-P-P-O-R-T-U-N-I-T-Y. Da drin stecken aber die Buchstaben P-U-R-N, also Porn. Was passiert im Hintergrund? Nun, während ich in diesem Textfeld dieses Capture-Wort eingebe oder das Capture an sich löse, wird in Google zeitgleich nach Porn gesucht. Ja, und ich habe aber trotzdem dieses Opportunity-Wort in dem Textfeld. Das kann man über JavaScript in Firefox machen. Das ist kein Problem. Ich sag mal, bei Porn ist das noch witzig, aber bei Kinderpornografie hört der Spaß auf. Und wenn wir uns überlegen, das könnte man ja eigentlich auch in einem Unternehmensnetzwerk machen. Und wenn der Administrator dann sieht, ach guck mal, der sucht jetzt gerade nach Kinderpornografie, könnte das für den einen oder anderen natürlich böse ausgehen. Daher, achtet darauf, was ihr eingibt. Text Injections per Drag-and-Drop-Operation. Wer von euch kennt die Same Origin Policy? Finger hoch. Sehr nice. Wie selten. Also, was macht die Same Origin Policy? Die sagt im Prinzip, eine Webseite darf nicht auf andere Webseiten mehr oder weniger zugreifen. Da wird zwischen Port, Domain und Protokoll unterschieden. Also das ist im Prinzip das, was im Browser Security gewährleistet. Wenn wir die Same Origin Policy nicht hätten, wäre es verloren. Und deswegen hat Paul Stone, das ist ein Engländer, der wird übrigens im nächsten Hacker-Praktikum sein, Folgendes gesagt. Ich kann doch das Window-Konzept, also das Fensterkonzept von dem Browser nutzen und von einem Fenster etwas in ein anderes Fenster droppen, also Drag-and-Drop-Operationen ausführen. Und genau da gilt dann diese Same-Origin-Policy nämlich nicht. Das führt dazu, dass wir von einem Fenster Informationen in ein anderes Fenster ziehen können, die etwa geheim sind. Das geht auch über iFrames hinweg, also ich kann von einem iFrame in ein anderes iFrame Inhalte übertragen, die auf zwei verschiedene Domänen gehen. In der Praxis sieht das dann so aus, mit etwas HTML5 jetzt. So, Update möchte ich jetzt nicht machen. Was ist denn hier? Drag and Drop, genau. Also, wir haben jetzt sowas Schönes hier. Okay, ich sag mal, das ist Drop. Ich habe es jetzt markiert. Und jetzt klicke ich das an, klick und ziehe es hier rüber. So, was wird jetzt gedroppt? Wer kann es mir sagen? Hat der Lüge vor? Also eigentlich Drop, wenn man es ganz einfach macht. Okay, ich lasse jetzt los. Malicious Code. Also irgendwie kann da was nicht stimmen. Ich markiere Drop und ich ziehe Malicious Code. Nun, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar mache ich Folgendes. Ich sage, wir nutzen HTML5, das uns ja super viele Features bietet, die auch alle super sicher sind, und sage, ich nutze das Attribut draggable gleich true. Also ich darf etwas draggen. Dann sage ich, wenn gedraggt wird, soll ein Event ausgelöst werden und das sorgt dafür, mit diesem Miney-Type, dass wir den malicious Code draggen. Ja? Oder dann später auch droppen. Das bedeutet, obwohl wir hier einen H1-Tag haben und obwohl wir hier droppen hier als Text stehen haben, können wir den Text draggen und droppen, den wir als Angreifer definieren. Und das noch über die Same Origin Policy hinaus. Dementsprechend sind fast alle Schutzmechanismen in diesem Bereich wertlos. Das wird gleich nochmal bei dem Source Code, den ich zeigen werde, unterstrichen. Das sind wir auch beim Thema. Content Extraction nennt sich das. Es gibt Leute, die sagen, oh, das Internet, das ist mir zu unsicher, das muss alles ins Internet rein. Ja, ist ja in Unternehmen eigentlich total gängig. Und man kann Folgendes machen, und zwar man kann den Source Code einer Webseite, also alle Daten darauf und auch CSERF-Tokens und, über die Same Origin Policy hinweg ziehen, ne, und ablehnen. Sieht in der Praxis so aus. Ich zeig's dir mal. Content Extraction ist das Teil. So. Also das iFrame ist hier, ich zeig's dir mal. Hier ist irgendein Textfeld, was auch im iPhone sein könnte, ja, und auch auf einer anderen Mail liegt. Und ich sage jetzt, ich öffne von irgendeiner Seite den Source Code in einem iFrame. Das ist ein Feature, das geht nur in Firefox. Also wer auch dachte, dass Firefox super awesome ist, der hat jetzt die Bestätigung, dass es wirklich awesome ist. Ja. So. Also was macht der Angreifer oder was macht das Opfer? In einem Spiel klickt es auf eine Figur, zieht diese Figur oder zum Beispiel ein Basketball in einen Basketballkorb. Ja, und das sieht dann so aus, dass ich das eben markiere, rüberziehe und zeige das beim Angreifer. Wird genutzt zum Beispiel von Kotovic, um C-Surf-Tokens zu klauen, die auf Unternehmensnetzwerken sind. Das ist aber auch kein Problem. Das kommt nur davon ab, wie viel Einfallsreichtum der Angreifer hat. So, weiter geht's. Concept Jacking, das will ich gar nicht zeigen. Und zwar hat der Eddie Brody. Das ist ein Franzose, zufällig mal in die Wikipedia reingeschrieben, es gibt Cursor Jacking. Und ich kam da zufällig drauf, weil ich mir gedacht habe, naja, also in Führung irgendwas mit Hijacking und Cursor müsste ja auch gehen. Cursor und in Führung, also Cursor und Hijacking, Cursor Jacking. Tippe ich mal in Google rein, okay, das gibt es. Wow, ja. Und das Ergebnis ist folgendes. Hier ist ein To, Seite habe ich jetzt präpariert. Und wenn man auf das To klickt, gibt es ein Alert-Fenster mit dem Wert To. Klicke ich auf One, ein Alert-Fenster mit dem Wert One, vor, dann vor und so weiter. Ich klicke auf To, was passiert? Ich klicke auf Hey, was ist denn los? Ja, ich klicke auf One und nichts passiert. Ich klicke auf Vor und ich klicke auf Free. Und dann denkt man sich, hey, come on, was ist das denn? Aber der Punkt ist, sowas wird tatsächlich verwendet und so ein Wahlautomat. Aber wie geht das denn? Nun, wie es geht, sieht man hier. Wir klicken eigentlich mit einem Bild, was der Mauszeiger jetzt ist. Er ist nichts anderes als ein Bild. Und zwar mit der linken oberen Ecke des Bildes. Also siehe hier, der sichtbare Mauszeiger liegt auf To, aber die linke obere Ecke bei One. Super easy, aber der Effekt ist einfach genial. Also ich zeige mir mal hier To, One. Ja, wenn ich auf One klicke, natürlich sieht man sich da gar nichts zu. Ist ja kein Element zum Anklicken da. Mehr vor, entsprechend free. Klappt in jedem Pentest. So. Also, was man dazu braucht, ist nichts anderes als eine Zeile CSS-Code. Und die heißt Cursor-URL. Da kann man sich ein JPEG oder PNG reinpacken und dann setzt man das Ganze wie zu Default. Das war's. Auch ein Feature. SVG-Maskierung. So, wer bis heute dachte, SVGs, das sind Scalable Vector Graphics, also eigentlich nur Grafiken, der ist enttäuscht. Denn SVGs, damit kann man alles machen. Und da dachte ich einfach mal dazu, sucht man nach SVGs und Mario Heiderich, ihr werdet verwundert sein. Hier sieht man, dass man SVGs zum Maskieren von iFrames nutzen kann. Völlig obskur, aber es geht. Nun, was machen wir denn? Wir sagen, na, nehmen wir ein iFrame, die beispielsweise die Suchmaschine von der Uni Bochum mit. Ja, könnte auch Google laden, wie auch immer. Und dann sagen wir, nehmen wir mal an, wir haben den Hintergrund einer Seite in Grau gestaltet. Und wir möchten bestimmte Elemente aus dem Kontext ziehen und nur das anzeigen, was wir als Angreifer möchten. Also was das Opfer im Prinzip anklicken soll. Und in dem Fall hier das Logo oder ein Teil des Logos und den Search-Button. Und dafür nutzen wir SVGs oder Merkmale von SVGs, indem wir sagen, bitte machen wir ein Rechteck und ein Circle. Also hier das Rechteck und dann das Circle. Ein Feature, das in Firefox geht. Nicht in Chrome, nicht in Safari, nicht in Chrome. Also, Finger weg, nehmen den Fuchs. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. SVG, hier ist es. Ja? Ich kann mal reinklicken und scrollen und man sieht, es ist tatsächlich ein iFrame. Machen wir spaßeshalber mal den Chrome auf. Und man sieht, dass hier tatsächlich ein iFrame geladen wird. Nichts mehr. Also Firefox erlaubt das Maskieren in iFrames. Ein Feature. Also, was kann man damit machen? Ich könnte hier noch eine Stunde sofort fahren. Da kann man das Buch lesen. Also, ein Angreifer kann Cookie stehlen mit Cookie-Jacking. Das geht in Internet Explorer-Version seit dem Juni 2011 nicht gepatcht sind. Wo das wurde gezeigt von Rosario Balotta, der hatte 150 Facebook-Accounts in wenigen Stunden. Gar kein Problem. Datei eines Ordners vom Opfer entführen, wenn wir am Ende sehen mit File-Jacking. Das ist so das Highlight hier. Dann Quellcode von Dateien aus dem Internet und Intranet entführen mit Content Extraction. Habe ich gezeigt, also Drag and Drop von Source Code. Status Nachrichten im Namen des Opfers schreiben, siehe Facebook oder Twitter, es gab auch einen Twitter-Wurm, der mit Clickjacking funktioniert. Wir können Elemente aus dem Kontext ziehen und missbräuchlich einsetzen. Und wir können die Kontrolle über mobile Anwendungen erlangen und diese steuern. Okay? Wer Lust hat, kann mit mir später darüber reden. Ich habe da 2, 3 Zero-Days. Die sind ganz interessant. So. Also, wer das Ganze mal austesten möchte, der kann das machen mit dem Clickjacking-Tool 1.0. In ein paar Wochen kommt 2.0 raus. Und zwar von Paul Stone, der auch schon Drag and Drop vorgestellt hat. Und das kann man austesten. So. Es gibt Angriffe, also gibt es auch Gegenmaßnahmen, logischerweise. Und die Gegenmaßnahme, die es gibt, die heißt Framebusting. Frame, also Rahmen, Busting, Zerschlagung. Und ein Framebuster ist eigentlich im Falle von JavaScript so aufgebaut, dass er sagt, wenn ich in einem Frame geladen werde, also in diesem Conditional Statement, if top ungleich zero, dann zerschlage den Frame mit der Counteraction. Das bedeutet, wenn ich paper.de, was ein Schutzmechanismus hat, in einem Frame laden möchte und ich bin attackers.org, dann bette ich in attackers.org paper.org als Frame ein, der Browser interpretiert das, sieht, oh okay, Framebuster ist vorhanden, zerschlägt den Frame und ich bin nicht mehr auf attackers.org, sondern auf paper.de. Okay? Und das ist eben so eine gängige Methode, also top ungleich self und top location href gleich self location href. Sieht man ganz oft. Es gibt andere Varianten. Der Punkt ist aber, wenn man top nimmt, wird auch das location hinten dran gehangen, intern. Also top ist eigentlich auch top.location. Oder top.location ist was ähnliches wie parent frames length, sag ich mal. Also es ist im Prinzip alles von der Funktionalität her gleich. Merkt euch eins, und zwar das location. Wir werden sehen, so. Und da gibt es eben auch eine Counteraction, aber man sieht eben, okay, die Counteraction ist fast immer gleich. Die andere Gegenmaßnahme, auch im Bereich Framebusting, heißt X-Frame-Options. Das ist ein HTTP-Header, der aus dem Hause Microsoft kommt. Und zwar haben die Jungs erkannt, dass Frames eigentlich nicht so toll sind und eine Webseite eigentlich nicht unbedingt in einem Frame geladen ist. Und deswegen haben die gesagt, lasst uns doch einfach 3 Werte nehmen. Und 2 Werte davon werden heutzutage in jedem modernen Browser, also Safari, Firefox, Opera und Chrome, benutzt. Und die heißen Deny Same Origin. Deny sagt, wie man es hier sieht, X-Frame Options als Header, Deny. Eine Webseite darf grundsätzlich nicht im Frame geladen werden. Und Same Origin heißt, wenn ich example.org bin und ich habe diese Same Origin, dann darf mich eine Seite von example.org auch in einem Frame einbinden. Ja, also eine und meine eigene Domäne wird erlaubt, die Same Origin, die gleiche Herkunft. Nun, das hört sich alles super toll an, aber es gibt einen Nachteil. Und zwar ist X-Frame Options neu. Und deswegen sagen viele, ich nehme lieber die JavaScript-Variante. Wie man sieht, wurde X-Frame Options erst mit dem IE8 implementiert. Firefox hat es damals in NoScript gehabt. Dann kam es nativ in den Firefox rein. Opera hat seit der 10.5er, Safari seit 4 und Chrome seit 4. Das hört sich bei Chrome ziemlich früh an, da wir wahrscheinlich schon bei Version 18 oder 19 sind. Aber die Jungs sind eigentlich wirklich früh dabei, um es anzumerken. Dann gibt es die Content Security Policy, die hat damals die Idee gehabt, wir könnten doch Frame Anchors das nennen. Also eine Kette mit Frames sozusagen definieren. Und die Idee wurde aber schnell verworfen, sodass die jetzt schon nicht mehr aktuell ist. Es ist allerdings noch in Firefox größer 4 und Chrome größer 13. Oder größer gleich 13, besser gesagt. NoScript habe ich erwähnt, das ist eine Extension oder ein Plugin für Gecko-basierende Browser wie Firefox. Und Chrome hat, und NoScript hat ein nettes Feature. Oder, und zwar sagen die, wir haben eine sogenannte Clear-Click-Protection. Das heißt, diese Classic-Clickjacking-Angriffe werden gut detektiert. Und generell gilt, dass die meisten UI-Redressing-Angriffe gut erkannt werden. Das heißt, wer sich dagegen schützen möchte, sollte NoScript verwenden. Also Firefox und NoScript ist super, oder halbwegs super, weil es auch Bypasses gibt. Firefox alleine kann man wegschmeißen. Im Bereich Clickjacking natürlich. So, dann gibt es Busting Framebusting. Busting Framebusting ist etwas, wo wir das Frame zerschlagen, wieder zerschlagen. Also ein Angriff auf die Gegenmaßnahme. Und da gibt es ein paar Überlegungen, und zwar mobile versus non-mobile Anwendungen. Also nehmen wir mal an, Deutsche Bahn. Das jetzt stimmt, sei dahingestellt. Deutschebahn.de hat einen Framebuster, aber Mobile kennt Deutschebahn.de nicht. Ja, also nehme ich doch, sofern die gleiche Funktionalität da ist, die mobile Webseite. Bedenken viele Webseiten-Provider nicht oder Webseiten-Anbieter nicht. Dann gibt es doppeltes Framing. Wenn man zwei Frames ineinander verschachtelt, kann man in Firefox die JavaScript-Ausführung verhindern. Es wird einfach abgestoppt. Man kann in Firefox auch das On-Before-Unload-Event, also wenn man eine Seite verlassen will und da steht, wollen Sie die Seite wirklich verlassen, ausblenden. Das heißt, der Browser stoppt, weil er eigentlich dieses Fenster anzeigen möchte, aber es wird nicht angezeigt, weil wir das als Angreifer definieren. Da können wir Cross-Site-Scripting-Filter nutzen, um JavaScript zu deaktivieren. Wir werden sehen, wie. Da können wir JavaScript deaktivieren. Was ist denn, was versteht man darunter? Wenn wir auch sehen. Das Location-Objekt, habe ich gerade angemerkt. Und die Herkunft. Die Herkunft ist super. Da hat Walmart sich zum Beispiel gedacht, nun, die Google-Bilder-Suche, die ist so wichtig. Die erlassen wir als Ausnahme gelten. Aber was sie nicht bedacht haben, ein Angreifer kann ja auch die Google-Bilder-Suche framen. Und dann hat er das gleiche Ergebnis. Zum Cross-Site-Scripting-Filter. Nehmen wir mal an, wir haben diesen Framebuster. Der wurde vor kurzer Zeit bei einem relativ großes Unternehmen eingesetzt. Und was wir sagen ist, wir laden diese Webseite, die soll jetzt example.org heißen, in einem iframe und definieren einen Parameter, also hier abc, der könnte auch fuba heißen, mit einem Wert, und zwar den Wert aus der ersten Zeile und das if aus der zweiten. Das reicht schon. Das heißt, wir sagen abc gleich if script und so weiter bis zu dem if, das sieht man hier. Nun, der Internet Explorer denkt jetzt, hey, das, dieser Code, den ich da im iFrame habe, der wird ja hier wieder ausgegeben. Und das riecht doch nach reflektivem XSS. Ist es aber nicht. Trotzdem, IE blockt das und dementsprechend wird der ganze Script Code hier deaktiviert. Ja, das geht übrigens auch in Google Chrome, dachte ich. So. Oder ach doch. So, JavaScript deaktivieren. Nun, man muss Microsoft eins vorhalten, und zwar, dass sie sich wirklich um die Security kümmern. Das ist kein Scherz, zumindest im Bereich Web-Security. Und die haben sich schon damals gedacht, und zwar beim IE6, und das ist ja schon Urzeiten her, wir führen eine Restricted Site Security Zone ein. Das heißt es genau. Und das bedeutet, wenn wir dieses Security-Attribut mit dem Wert Restricted nutzen, wird JavaScript-Code deaktiviert, ActiveX und andere Sachen, die wir nicht unbedingt. Das ist prinzipiell eine gute Sache, weil wir sagen, JavaScript-Code ist böse. Aber wir erinnern uns, JavaScript-Code wird ja auch als Framebuster eingesetzt. Das heißt, nutzen wir Security Restricted, deaktivieren wir den Framebuster. Dementsprechend können wir die Seite wieder framen. Das gleiche gilt übrigens auch mit dem Sandbox-Attribut von HTML5. Das ist ein super gutes, großes Problem. Damit wurden etwa in Facebook-Angriffe durchgeführt, die nur ein paar Wochen her sind. Ja, dann sagt man einfach Sandbox allow scripts und fertig. Dann hat sich die Sache. Also ohne dessen Wert allow scripts und dann ist die Sache gegessen. Dann wird die Script Execution verhindert. So, ich habe erzählt, Location wird ziemlich oft verwendet. Ja, es geht eigentlich nicht ohne. Und wenn man sich den Internet Explorer anschaut, und da ist er eigentlich wirklich schlecht, kann man Folgendes machen. Und zwar sagt man, dass Location als Variable definiert werden kann. Also zerstört man eigentlich dieses DOM-Objekt. Oder dieses DOM-Objekt ist eigentlich falsch, aber dieses Objekt an sich. Und man sagt, var-location soll einfach Dummy sein, wird auch fuba heißen. Und der Internet Explorer interpretiert das, sieht, location ist eine Variable, da stimmt was nicht, Security Violation. Okay? Und durch diese Security Violation wird der JavaScript-Code in diesem iFrame nicht ausgeführt, da der ja Location benutzt. Also top.location wire zum Beispiel. Etwas, das wir genannt haben. So, Clickjacking Defense. Das ist etwas von August Detlefsen, Jason Lee, Chris Schmidt und Brandon Crawford, also zwei Jungs davon sind von Aspect Security aus den USA. Und die haben sich gedacht, nun, wir fordern heraus, dass ein Benutzer JavaScript nutzen soll. Und deswegen sagen wir, ein Benutzer soll von vornherein erstmal die Seite nicht sehen. Also Body Display No. Das heißt, macht die ganze Seite nicht sichtbar. Dann sagen wir, wenn die Seite nicht in einem Frame geladen wird, also self equals top, dann wird dieses Body Display Null entfernt. Also man sieht es hier, Remove Child ACG, was hier als ID angegeben ist. Falls wir doch in einem Frame geladen werden, und da ist der JavaScript-Code aktiviert, bastel mir oder zerschlage mir diesen Frame. Das heißt, kein JavaScript-Code, die Seite ist nicht sichtbar. Ist JavaScript-Code da, ist die Seite sichtbar oder sie wird zerschlagen. Super. Erfordert allerdings, dass man sagt, JavaScript-Code ist doch eigentlich gut. Also wenn jemand dann behauptet, JavaScript-Code muss deaktiviert werden, weil er Sicherheitsprobleme mit sich bringt, dann ist das eigentlich falsch. In diesem Fall. Nun gucken wir uns eine Statistik aus dem Jahr 2011 an. Ich glaube, das war sogar 2010. Und zwar haben da ein paar Jungs aus Stanford gesagt, lasst uns doch einfach mal die Top 1 Million Webseiten, die Top 10.000 Webseiten testen und die 1 Million Seiten tief scrollen. Und die haben Folgendes gesehen, von den Top 10.000 Webseiten haben 30% oder über 30% iFrames. Erschreckend. Und Frames nutzen sogar 3,3%. Transparente iFrames 0,16. Und jetzt schaut man sich die Angriffe an. Die Angriffe waren nämlich genau zwei. Also zwei Angriffe, die echt auf den Top 10.000 Webseiten da sind, die bewusst oder unbewusst genutzt wurden. Soll heißen, transparente iFrames bedeuten nicht, dass wir Click-Checking aufheben. Es bedeutet nur, dass wir dieses Feature nutzen. Also einige Leute scheinen tatsächlich auf Opacity abzufahren oder auf ähnliche Attribute im Internet Explorer. Ich habe eine Statistik erstellt im Februar 2011 und habe mir gedacht, lass uns doch mal anschauen, wie 3 Jahre nach der Einführung von XFrame Options die Resonanz ist. Und ich habe gesehen, 3 Webseiten von den Top 100 haben auf ihrer allerersten Seite den Header gesetzt. Bei den Top 1000 nur 9 Seiten, also 0,9%. Top 10.000 0,33 und Top 100.000 0,14. Also es drittelt sich und dann ab den Top 10.000 geht es wirklich drastisch abwärts. Man müsste sich selber fragen, wenn man eine Webseite hat, nutzt sich sowas? Eher nicht. Nun, schauen wir uns an, welche Werte verwendet werden. Deny oder Same Origin. Und man sieht, 48 Seiten haben Deny verwendet. Und die meisten wollen doch den Kompromiss mit Same Origin. Und zwar 66%. So, Zusammenfassung, dann Demos. Also, UI-Dressing sollte definitiv ernst genommen werden. Ich behaupte, und der Jeremiah Grossman sieht es fast ähnlich, dass Click-Checking zu den Top 10 Webangriffen im Internet gehört. Es gibt Gegenmaßnahmen, es gibt Angriffe auf Gegenmaßnahmen und es gibt Gegenmaßnahmen gegen Angriffe auf Gegenmaßnahmen. Ich verweise aufs Buch. Und was man sieht, Framebuster können nützlich sein und auch JavaScript-Code kann nützlich sein. Also bitte nicht disable. Oder vielleicht NoScript nutzen, dann ist man sicherer. NoScript war das Stichwort. XFrame Options und NoScript ist momentan die beste Lösung. Also dann doch Firefox nutzen, aber nur mit NoScript bitte. Und es wird definitiv neue Angriffe geben, und wenn nicht, dann sorgen wir dafür. So. Also, gucken wir uns noch ein paar Sachen an. Social Engineering, das gehört auf jede Konferenz. Wie kann man einen Mann motivieren, auf etwas zu klicken? Ist nicht schwer. Eine Frau natürlich. Das ist aus einem Real-Life-Facebook-Angriff. Ich hoffe, die Frau verzeiht mir. Man sieht, click the button, baby, und man glaubt nicht, wie hoch die Resonanz ist. Ja, also das klappt. So. Dann. Breaking Pointer Events, das sage ich auch mal. Wir haben gesagt, iFrames kann man nutzen, um auf Sachen zu klicken, auf die wir gar nicht klicken wollen. Aber wir brauchen da keine iFrames. Nehmen wir mal an, wir haben Cross-Site-Scripting und wir injecten Diffs und nutzen ein Feature. Und dieses Feature sagt folgendes, ich klicke jetzt das mal an, ne? Also klick und siehe da, ich klicke auf das Div dahinter. Wie geht das? Ich nutze Pointer-Events known, also ich zeige es mal hier, ich finde es. Pointer-Events known, da steht es, eine CSS-Eigenschaft. Also dieses Feature erlaubt uns auch Sachen zu klicken, auf die wir gar nicht klicken wollen. Das wurde übrigens jetzt bei Twitter als super neuen Angriff gefeiert, aber ist eigentlich schon echt alt. Also man sieht, das hat in Firefox 3.6 ist es rausgekommen, das ist also schon ein Stückchen her. So, gucken wir uns noch was an. Übrigens, wer schon immer dachte, also ich brauche unbedingt so ein Trust-Duo, weil VeriSign und Commodore ist sicher, naja, Commodore ist sowieso nicht sicher, aber Commodore, VeriSign und GeoTrust ist natürlich auch so eine Sache, da kaufe ich mir so ein Ding für 100 Dollar. Und ich frage mich eins, nun, wie sicher kann ein Hackerproof-Button sein, wenn ich die Seite von Commodore im iPhone laden kann? Ist das eine berechtigte Frage? Ich glaube schon. Also man sieht, diese Seite ist Hackerproof, aber genauso bei VeriSign und GeoTrust, so ist das. Übrigens, nachdem ich das gemeldet habe, wurde Commodore später gehackt. Also, ja, es ist ein bisschen her. Man sieht den 6. November 2011. Wer es mal recherchieren möchte. So, und was haben wir noch so Schönes? Gucken wir noch einmal ins Clickchecking-Tool rein und dann File-Checking. So, das Clickchecking-Tool, man sieht es hier. Man kann also ein paar Sachen definieren, also ob ich jetzt was loaden möchte. Man kann die einfachsten Angriffe nutzen, Drag-and-Drop-Angriffe, Content-Extraction, der Paul Stone schon damals dran gedacht, die ganz einfachen Classic-Clickchecking-Angriffe. Etwas schade ist, dass man das Ganze nicht exportieren kann, aber es ist nett, um das Ganze mal so kennenzulernen. Das muss ja letztendlich dazu dienen, sich selber zu schützen. So, und jetzt File-Jacking. Okay, jetzt nehmen wir mal an, das ist übrigens von Krzysztof Kotowicz aus Krakau, super HTML5-Typ, wird auch auf der Black Hat demnächst einen Workshop geben. Jetzt sich Folgendes gedacht, nehmen wir doch einfach mal an, wir haben ein Formular. Und in dem Formular, da geben wir was ein, und zwar Nickname 1337 von mir aus. So, und dann sagen wir möchten was über C-Serve erfahren. Ja, den Typen mag ich auch, und ich möchte irgendwie Firefox angreifen, okay. Und jetzt lade ich mir was runter. So, was passiert hier? Nun, man denkt sich eigentlich, ja, also, ich kann mir so einen Ordner auswählen, ich klicke mal auf OK. Ja, legitim. Aber, was passiert, wenn ich auf OK klicke? Nun, ich lade nicht die Datei runter oder die Dateien runter, sondern ich lade alle Dateien inklusive Unterordner zum Server des Angreifers. Mit dem Feature von Google Chrome. Also, OK klicke ich mal besser nicht. So. Soll heißen, wir können in Google Chrome nicht zwischen einem Download und zwischen einem Upload unterscheiden. Und die wissen es. So. Wie macht Google das? Mit dem Attribut WebKit Directory ist es. Das muss man nutzen. Übrigens, wer sich schon immer interessiert hat, wie Google Standards macht, der sieht es hier. Wenn Google sagt, nun, WebKit Directory ist ja unsere Sache, denn wir nutzen ja WebKit. Und Directory, das ist etwas, das könnte in HTML5 kommen, aber wir wollen das einfach mal durchprüfen. Und deswegen packen wir an unsere Demo das WebKit Directory und das nutzlose Directory rein, um es später einfach mal drin zu haben. Da kann ja nicht schaden, etwas Resonanz. Und der Punkt daran ist einfach, dass es die Directory nicht wirklich gebraucht wird. Ja, wo? Wissen wir jetzt, wie Google Standards macht. So, gucken wir uns noch hier die Sachen an, dann gleich ein bisschen für eine Fragerunde. Gerne auch zu den Pop-Ups-Geschichten hier. Referenzen, es gibt ursprünglich ein Seminarbuch von mir, die ich damals noch in Studentenzeiten gemacht habe. 40 Seiten auf Englisch, wenn ich das antun möchte, sonst hier die deutsche Variante. Der Original-Eintrag von Jesse Roderman kann ich empfehlen, super awesome. Die Clickchecking-Demo von Robert Hansen, Jeremiah Bosman, Paul Stone und noch so ein paar andere, Kotowicz, Heiderich, sind da ganz groß drin. Ja, bevor die Fragen kommen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Also wozu braucht man JQuery oder Google Type?
Ja, also prinzipiell gar nicht, aber JackDragon bietet uns eben dieses Klick, was wir im Netz nutzen können, das macht das Ganze einfacher. Also das soll heißen, so eine JavaScript-Library doch einfach nutzen lassen. Genau. So. Wer möchte noch was wissen? Ja, da. Kannst du das vielleicht weiterreichen?
Ich hätte noch vielleicht etwas naive Fragen. Es gibt ja mittlerweile immer mehr die digitale Patientendokumentation,
ja.
Was ja dann auch im Krankenhaus im Internet verfügbar ist. Wie ist das damit angegriffen? Gab es da schon mal sowas? Oder? Weil es ist ja schon attraktiv. Es sind ja sehr, sehr persönliche Daten und da kann man ja auch eigentlich so ziemlich alles über den Menschen erfahren.
Absolut. Und zwar gibt es da Double-Click-Jacking. Ich wollte jetzt nicht darauf eingehen, aber vielleicht etwas für die Gedanken. Also Double-Click-Jacking heißt ja Doppelklick. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir sind auf einer Webseite, also attackers.org. Ja, wir sagen jetzt, das ist die Deutsche Bank, weil wir da auf Phishing drauf eingefallen sind. Und die Seite sagt uns jetzt, mach doch einfach mal einen Doppelklick. Und ich mache diesen Doppelklick und Folgendes passiert. Beim ersten Klick öffnet sich ein Pop-Under, das sich also unter meinem Browserfenster schiebt. Dieses Pop-Under ist in dem Fall die Google-Webseite, die das OAuth-Protokoll oder einen Zugriff auf das OAuth-Protokoll gibt. Und wir wissen ja, Google wollte ursprünglich mal diese Krankendaten verwalten. Meine ich zumindest. Und was wir also brauchen, ist ein Klick in diesem Pop-Down, und zwar ein Klick auf Allow. Und wenn wir Allow angeklickt haben, kriegt der Angreifer sofort einen Zugriff auf die Daten. Soll heißen, was wir machen ist, beim ersten Klick Pop-Under, beim zweiten Klick wird das Pop-Under hochgehoben und wir klicken auf Allow. Und die Distanz zwischen beiden Klicks, die ist so klein, dass einer nicht abbrechen kann. Also Klick, Klick und zwischen beim zweiten Klick ist die Freigabe erteilt. Ja? Double-Click-Jacking. Double-Click-Jacking heißt übrigens auch, dass Framebuster nichts mehr nützen. Denn wir können Seiten legitim in einem Pop-Up laden. Das ist ganz normal, das ist wie ein Tab, es verhält sich gleich. Ja? Also ich erwarte dann, wenn jemand sich dafür interessiert, Double-Click-Jacking zu nutzen. Das ist absolut okay. So. Noch irgendwelche Sachen. Ja, okay, dann vielleicht noch eine Sache. Ich habe ja gesagt, Event Recycling. Event Recycling ist etwas, das man sehr gut in Opera nutzen kann, aber auch in jedem beliebigen Browser eigentlich. Die Idee dahinter ist, und das hat jeder schon mal intuitiv beobachtet, wenn ich etwas anklicke, dann ist es ja so, dass der Browser sich das merkt. Das heißt, nehmen wir mal an, ich gehe auf eine Seite und die will mir einen Werbebanner einblenden. Dann wird dieser Werbebanner in der Regel geblockt, weil im Browser wie Firefox ein Feature ist, das sagt, ich möchte keine Pop-Ups zulassen. Okay? Was wir aber machen können ist, wenn wir einen Klick haben, sagt der Browser, es handelt sich um ein Trusted Event, also ein vertrauenswürdiges Ereignis, und das Trusted Event bedeutet, lasst ein Pop-Ups zu. Das bedeutet, wenn wir einen Mausklick haben, wie wir wissen, man spielt den leicht, dann können wir Pop-Up-Blocker deaktivieren. Genauso wie andere Features im Browser, da ist dieses Trusted Event mit. Führt zum Beispiel im Falle von Opera dazu, dass man beliebig viele Pop-Ups ausführen kann und den Browser damit somit auch crashen könnte. Also das ist überhaupt kein Thema. Gut. Alles etwas viel Information, aber ich denke, es wird da Anregungen geben. So, noch irgendwelche Fragen? Hands up.